Herzlich willkommen bei Female Success, dem Podcast, der Frauen in Wirtschaft und Führung in den Fokus rückt. Wir zeigen, wie Unternehmen weibliche Führung gezielt fördern können und wie Frauen ihre Karriere erfolgreich gestalten. Eure heutige Gastgeberin ist Dr. Marie-Therese Thiel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Female Success, dem Podcast, in dem wir Frauen und ihre Karrieren, aber auch Kollegen, die den Gedanken von mehr Frauen in Führung und Verantwortung unterstützen, ins Zentrum stellen. Mein Name ist Marie-Therese Thiel und ich berate mit Female Success Unternehmen zu mehr Frauen in Führung und Verantwortung. In dem gleichnamigen Podcast kommen zu diesem Thema Gäste zu Wort, aber nicht nur dazu. Heute begrüße ich einen Gast, der die Energiewende nicht nur als technisches Projekt, sondern als kulturelle Mammutaufgabe versteht. Es ist Dr. Jens Meyer. Er ist CEO der Stadtwerke Lübeck-Gruppe und leitet die Taskforce Digitale Daseinsvorsorge des Verbands Kommunaler Unternehmen und er ist Autor zweier wegweisender Bücher. Aber insbesondere ist er einer der Initiatoren der Initiative CEO der Zukunft. Aber darüber später mehr. Wir sprechen heute über die Herausforderungen der kommunalen Energieversorgung und dazu, wie man kritische Infrastruktur digitalisiert, aber auch darüber, warum wir ein völlig neues Bild von dem CEO der Zukunft, also das heißt dem Kopf einer Unternehmung, brauchen und weshalb, und da geht es insbesondere bei Female Success drum, warum die Energiewende ohne Frauen schlichtweg scheitern wird. Herzlich willkommen, Dr. Jens Meyer.
Vielen Dank, Marie. Vielen Dank für die Einladung in den Podcast.
Jens, magst du dich und deinen beruflichen Weg, wir beide kommen ja irgendwie aus der Energiewirtschaft, aber auch deine Publikationen den Hörern nochmal vorstellen und vielleicht auch etwas zu der Person Jens Meyer?
Ja, sehr gerne. Du hast es angesprochen, ich bin ein Kind der Energiewirtschaft, so würde ich mich auch bezeichnen. Wo komme ich her? Ich bin gebürtiger Saarländer, habe dort den ersten Teil meines Lebens verbracht und habe dann ganz klassisch Betriebswirtschaftslehre studiert, bin dafür nach Nürnberg, nach Bayern gegangen, war aber immer schon sehr stark mit Energiebezug unterwegs und schon im Rahmen meines Studiums wieder Einblicke damals bei RWE, Thames Water oder auch im E.ON-Konzern gehabt. Von daher war es ein Stück weit für mich naheliegend, dass ich dann nach meinem Studium auch in die Energiewirtschaft gestartet bin. Zum damaligen Zeitpunkt gab es bei E.ON oder im E.ON-Konzern ein ganz tolles Programm, das sogenannte E.ON Graduate-Programm, wo man international verschiedene Stationen durchlaufen konnte. Dort habe ich dann auch meine ersten zwei Jahre des Berufslebens verbracht, war in Schweden, in London, in Düsseldorf, habe mir dort Windkraft, Ruhrgasprojekte anschauen dürfen oder auch in Düsseldorf mitverfolgen können, wie das Thema Atomausstieg moderiert wurde, und war von Anfang an wirklich fasziniert, was im Bereich der Energiewirtschaft alles möglich ist. Dann ist allerdings was Spannendes passiert. Ich hatte eine Station, das war damals bei E.ON üblich, dass man mal so in die Fläche sollte. Und mich hat es damals nach Quickborn, also nördlich von Hamburg, verschlagen und habe mich dort mit dem Thema Netzkonzessionen und Netzübergängen beschäftigt. Und das fand ich unglaublich spannend. Parallel, fairerweise, habe ich dort auch meine Frau kennengelernt. Das war noch ein zweites, sehr, sehr wichtiges Argument. Und so bin ich nach meiner Trainee-Zeit im E.ON-Konzern wirklich ganz oben im Norden gelandet und habe die nächsten 3-4 Jahre dann das Thema Netzbewertung, Netzkonzessionen in Quickborn bei E.ON Hanse verantwortet. Das fand ich so spannend, dass ich über das Thema dann auch parallel promoviert habe, also über die Fragestellung, wie bewertet man denn Verteilnetze in einem Konzessionsübergang? Sodass mich dieses Thema aus verschiedenen Facetten dann eine gewisse Zeit geprägt hat. Dann kam allerdings relativ schnell ein Ruf aus dem Rheinland wieder, der gesagt hat, wir suchen da jemand, der so eine Controlling-Abteilung leitet, bei der damals der RENAG, was unglaublich spannend ist. Und so bin ich dann nochmal für in Summe 4 Jahre ins Rheinland gewechselt, habe bei der RENAG das Thema Controlling-Regulierungsmanagement gemacht, zusammen auch mit einigen Kollegen die Netzgesellschaften ausgegründet und parallel auch eine kleine Beratungsboutique mit aufgebaut, die KVK, wo wir Stadtwerke und Netzbetreiber beraten haben. Und das hat mich dann auch ein Stück weit zu meiner nächsten Aufgabe geführt. Einer der Beratungsunternehmen war auch im hohen Norden. Und so habe ich Kontakt mit den Stadtwerken Lübeck gefunden. Und so wie der Zufall wollte, suchte man dort einen Geschäftsführer für die Netzgesellschaft. Und da meine Frau, die dann zwischenzeitlich mit mir ins Rheinland kam, auch wieder einen großen Drang hatte, Richtung Norden aufzubrechen, passte das also wunderbar. Und ich hatte die Chance, damals mit 33 Jahren als Netzgeschäftsführer nach Schleswig-Holstein zu wechseln und die Netzgesellschaft zu übernehmen, was wirklich eine Riesenaufgabe und ein Riesensprung war. Und was mein erster wirklich direkter Kontakt mit der Kommunalwirtschaft war, was mich nachher auch später motiviert hat, noch ein paar andere Dinge zu machen. Dort in Lübeck ging es dann auch relativ schnell weiter. Nach 2 Jahren habe ich die Netzgesellschaft verlassen und dann die Gesamtverantwortung für die Stadtwerke übernommen, also den Stadtwerke-Konzern, in dem neben Netz auch Energie, Mobilität und Digitalisierung unsere Standbeine sind. Und in den letzten 5, 6 Jahren durfte ich dann aus der Rolle in Lübeck heraus vor allem die Themen Digitalisierung, gesamthafte Energiewende und in den letzten 2 Jahren auch die große Frage, wie wir denn Führung neu gestalten wollen, erarbeiten und auch ein bisschen in die Republik bringen, was mir unglaublich viel Spaß macht und wo ich mich unglaublich zu Hause fühle.
Ja, du danke Jens für diesen Ritt durch dein Leben, dein berufliches Leben. Es ist schön, wenn man so jemanden trifft. Ich bin ja jetzt nicht mehr operativ tätig in der Energiewirtschaft, aber viele die Dinge, die du ansprichst, ja, die RENAG war ja eine Perle des E.ON-Konzerns und des RWE-Konzerns. Und bei einer Fusion mit VEW mussten wir die RENAG real teilen und so weiter. Also da kommen sehr viele Erinnerungen auch an mein berufliches Leben hoch. Und es zeigt mal wieder, welch tolle Karrieren in der Energiewirtschaft möglich sind. Vom internationalen bis zum nationalen, aber dann jetzt auch wieder in dem lokalen Bereich Lübeck, aber trotzdem lokal tätig sein, aber trotzdem über eben gewisse Tätigkeiten oder Verbandstätigkeiten auch wieder bundesweit Input, Impact zu haben. Ja, das ist eben das Besondere, was die Energiewirtschaft ausmacht. Und wir haben im Vorgespräch schon gesagt, naja, das ist eigentlich immer so eine Familie, eine Energiewirtschaftsfamilie. Und wenn man die kommunale Energiewirtschaft nimmt, dann ist es eine ganz besondere Familie. Und ich weiß, dass es dort auch sehr herzlich zugeht. Jens, du hast an dem Buch Energize Transformation mitgeschrieben und darin postulierst du, dass eine Transformation nur gelingt, wenn sie eine Seele hat. Und wie konkret übersetzt du dieses Motto oder deine Überzeugung bei den Mitarbeitenden in Lübeck, die ja nun täglich mit Baustellen und komplexen Netznutzungsentgelten zu tun hat? Wie bringst du das rüber?
Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufzuzeigen, dass wir uns als Stadtwerke in einer sehr, sehr großen Transformation befinden. Die Energiewende, die Wärmewende, die Mobilitätswende, das sind alles so große Themen, die einzeln schon dazu geeignet wären, so eine Organisation wie kommunale Stadtwerke aus der Bahn zu werfen. In Summe miteinander ist das einfach eine unglaublich große Aufgabe. Und aus meiner Sicht ist es dafür wahnsinnig wichtig, aufzuzeigen, wo das Ziel in 10, 15 Jahren liegt, also wo wir als Stadtwerk wirklich hinwollen. Gleichzeitig aber auch zu zeigen, welche Werte bei uns immanent da sind, an denen wir auch nicht rütteln. Und dann Jahr um Jahr ein Stück weit agil durch diesen Prozess steuern zu können. Also aus meiner Sicht unglaublich wichtig, ein klares Ziel zu definieren, an dem sich alle auch ausrichten können, aber auch gleichzeitig Transparenz zu machen, dass man auf dem Weg dahin die Flexibilität und Agilität braucht, um mit den einzelnen Faktoren immer wieder arbeiten zu können. Und du hattest es in der Frage ja schon avisiert, das ist ein technologisches Thema, das ist ein finanzielles Thema. Es ist aber auch vor allem ein kulturelles und ein Führungsthema. Also Stadtwerke ändern sich kulturell im Moment gerade wahnsinnig, weil wir auf diesen Transformationsprozess uns auch mentalitätsmäßig ausrichten und vorbereiten müssen. Und das braucht wahnsinnig viel Kommunikation, das braucht viel Vermittlung zwischen den einzelnen Stakeholdern und parallel einfach ein starkes Wertegerüst, auf das sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch verlassen können und was von den Unternehmenslenkern und Lenkerinnen auch vorgelebt werden muss.
Ja, und ein Herzstück oder ein essentieller Teil der Energiewende ist ja die Digitalisierung. Und auch darüber hast du geschrieben, über digitale Daseinsvorsorge. Und das trifft jetzt auf die Praxis eines Energieversorgers. Und wie schwer ist es da, die Theorie in der Praxis umzusetzen und wo lauern die Herausforderungen?
Das Thema digitale Daseinsvorsorge beschäftigt mich fairerweise jetzt schon 6-7 Jahre sehr, sehr intensiv. Und es ist zum einen ein relativ einfaches und zum anderen auch wieder ein sehr kompliziertes Thema. Das Einfache ist, fast jeder erlebt im Moment, welche Auswirkungen die Digitalisierung auf das Alltagsleben haben. Dass sich ganz viele Dinge im Täglichen verändern. Und es ist auch relativ leicht daraus abzuleiten, dass Digitalisierung ein Teil der Grundversorger für die Versorgung für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land mittlerweile darstellt. Also das zu vermitteln, ist relativ einfach. Was ich noch wahrnehme, was schwierig ist, darzulegen, wie groß die Gefahr von Abhängigkeiten im Bereich der Digitalisierung ist und wie wichtig digitale Souveränität auf allen Ebenen ist. Wir haben das in der Energieversorgung ja vor ein paar Jahren sehr leidvoll erfahren, was es bedeutet, in geopolitische Abhängigkeiten im Bereich der Energieversorgung zu rutschen. Und wir sind in der Digitalisierung auf einem sehr guten Weg, in ähnliche Abhängigkeiten zu verfallen. Und dagegen zu arbeiten und eine digitale Grundversorgung, eine digitale Daseinsvorsorge aufzubauen, ist einer der großen Themen, die ich auch treibe. Auf den Strukturen, auf der Datenstrukturebene, aber vor allem auch in den Normen und Gesetzen, die wir brauchen, um eine digitale Grundversorgung auch zu verankern.
Ja, da hast du jetzt die technischen Notwendigkeiten, der dahinterliegenden Notwendigkeiten angesprochen. Aber auch bei der Digitalisierung geht es ja um Veränderung von Prozessen und auch sehr stark um die Führung und Steuerung der Menschen, die diese Prozesse durchführen. Und diese Aufgaben, die du beschreibst, sind alle derart komplex, dass man sich fragt, ja, wer soll das in Zukunft führen, wer soll das moderieren? Und da kommen wir dann zu einem deiner Herzensanliegen, dass du sagst, das klassische Bild eines Stadtwerkechefs, so wie es ihn heute gibt, ist eigentlich ein Auslaufmodell. Und wie muss aus deiner Sicht stattdessen die Führung zukünftig aussehen? Du hast schon einige Punkte angesprochen, aber nochmal ganz prägnant, was glaubst du, wird die macht es aus, die in der Zukunft ein Energieversorgungsunternehmen zu führen?
Aus meiner Sicht haben sich die Anforderungen an die CEOs der Stadtwerke dramatisch geändert. Bisher war die Anforderung vor allem gut zu managen, relativ stabile Strukturen weiterzuentwickeln und für die Stadt auch in einem guten Einklang zu halten. Mittlerweile geht es aber mehr und mehr darum, diese bisherigen Strukturen zu transformieren und auf ein neues Ziel auszurichten. Und das braucht natürlich ein ganz anderes Skillset, was es für die zukünftige Generation mit sich bringt. Und ein Thema, was mich auch ganz stark beschäftigt, mich zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen, die bei CEO der Zukunft auch mitwirken, wir wollen ein Stück weit raus aus der Homogenität der bisherigen Lenkerinnen und Lenker der Stadtwerke. Das war schon relativ ähnlich, sowohl die Ausbildung als auch die Gestaltung. Und wir sind der felsenfesten Meinung, für den Generationswechsel, der jetzt ansteht, gehen ja 2/3 der heutigen Stadtwerkechefs demnächst in den Ruhestand, wollen wir mehr Diversität auf diese Ebene bringen, um daraus auch zu lernen. Und das brauchen wir auch zwingend für die Transformationsaufgaben, die vor uns liegen. Das kann nicht mit einer einzigen Denkschule abgewickelt werden. Deswegen ist das eins der großen Aufgaben, die mich auch umtreiben.
Ja, und du hast jetzt den Namen des Programms schon genannt, CEO der Zukunft. Das ist ja eine einzigartige Initiative der kommunalen Energiewirtschaft. Und da muss ich wirklich sagen, das kann schon beeindrucken, wirklich. Ich habe davon viel auf LinkedIn gelesen und kenne viele der Mentoren, Mentorinnen persönlich. Aber ich freue mich jetzt, dass du bei mir zu Gast bist und ich jetzt mal aus erster Hand und auch die Hörer aus erster Hand etwas über das Programm erfahren. Und vielleicht kannst du das noch mal kurz skizzieren, beschreiben, was ihr da tut und auch erläutern, was dich dazu motiviert hat, das ins Leben zu rufen und mitzugestalten.
Das Programm CEO der Zukunft ist vom Grunde heraus etwa vor 1,5 Jahren entstanden, aus dem Gespräch, das ich mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen aus der Branche hatte. Wir sind dabei auf das Thema gestoßen, dass rund 2/3 der heutigen Stadtwerke, Chefs, Chefinnen, demnächst in den Ruhestand gehen und dass es keine sukzessive Nachfolgeplanung für diese Positionen gibt. Und da kam relativ schnell die Aussage, ja, da müsste man doch mal etwas machen zu dem Thema.
Man müsste,
das ist so ein schöner Spruch, der ist auch hier vielfach gefallen. Und dann kam der Gedanke, ja, dann lass uns doch mal was machen. Und aus diesen Gesprächen ist dann relativ schnell eine gewisse Gruppe entstanden, die bereit war, sich ehrenamtlich zu engagieren. Dann gab es einen zweiten ganz wichtigen Faktor. Ich bin relativ frühzeitig mit Professor Schulz von Thun dazu in den Austausch gekommen, der bekannte Kommunikationspsychologe, der mit seinem Institut auch in dem Bereich sehr renommiert und sehr aktiv ist. Und auch er war sehr schnell begeistert von dem Gedanken, gezielt für die kommunale Welt ein Mentoring-Programm aufzubauen, wo heutige Stadtwerke, Chefs, Chefinnen die zukünftige Generation ein Stück weit anleiten, um ihnen den Übergang auf die neue Position zu ermöglichen. Hintergrund ist ja da, dass wir als Stadtwerke-Welt sehr zerklüftet sind. Also wir reden ja von 700, 800 Stadtwerken, die es in Deutschland gibt. Auch sehr viele mittlere und kleine. Und jedes einzelne Stadtwerk hat natürlich nicht die Chance, ein solches Programm aufzubauen. Wenn man sowas aber zusammen macht, kann man in dieser Branche eine unglaubliche Kraft entwickeln. Und dieser Gedanke ist dann wirklich immer größer geworden. Also wir hatten dann relativ schnell 30 tolle Kolleginnen und Kollegen zusammen aus ganz Deutschland, also vom Norden bis ins Allgäu. Viele bekannte Namen, glaube ich, die in der Branche auch wirklich was bewegen, die gesagt haben, da machen wir mit. Und dann haben wir auch wirklich ganz tolle Partner und Sponsoren gewonnen, die gesagt haben, wir unterstützen dieses Programm und wir schaffen daraus 3 Säulen. Und das ist auch das, wie heute das Programm läuft. Also es gibt 3 Säulen. Erste Säule ist das 1:1 Mentoring zwischen den Stadtwerkechefs und ihren Mentees. Zweite Säule ist ein Führungskräftetraining, was über das Schulz von Thun Seminar orchestriert wird, dass die Mentees durchlaufen. Und die 3. Säule ist, unsere Partner des Programms bieten sogenannte Executive-Seminare an, wo die heutigen Mentees ganz gezielt in Themen geschult werden, die sie als zukünftiges Leaderbild brauchen. Stichwort Arbeitsrecht und Compliance, Umgang mit KI in Vorständen, also wirklich Dinge, die wahnsinnig praxisnah sind. Und ich glaube, so haben wir dann am Ende auch ein Gesamtprogramm entwickelt, was wahnsinnig viel anbietet. Und uns persönlich hat dann natürlich total gefreut, dass dieses Programm so großen Anklang in der Branche gefunden hat. Also wir hatten in unserer ersten Staffel auf die 40 Plätze über 400 Bewerbungen, was uns gezeigt hat, die Branche wartet ein Stück weit auch auf so ein Angebot. Und wir sind im Moment auch permanent dabei, das Programm weiterzuentwickeln Richtung der 2. Staffel, Richtung weiterer Partner, sodass man richtig gemerkt hat, das Thema hat ein Stück weit oder man hat auf dieses Thema gewartet und es ist in der Branche auf großen Anklang gestoßen. 2 Punkte kamen dann noch dazu und lass mich die auch noch kurz erwähnen. Wir konnten dann einen Schirmherrn für unser Programm gewinnen, der für uns nochmal total wichtig war, den Ministerpräsidenten aus Schleswig-Holstein, Daniel Günther, der das Thema auch auf der politischen Ebene weiter vorangebracht hat. Und wir konnten einen strategischen Beirat bilden, wo wir wirklich ganz tolle Persönlichkeiten integrieren konnten, von einer Andrea Nahles, Bundesagentur für Arbeit, über den Verdi-Vorsitzenden Herr Wernicke, den Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, aber auch eine Professorin, Frau Pruch von der Uni St. Gallen, also ganz tolle Personen. Und für den Vorsitz konnten wir dann niemand Geringeres als Harald Christ gewinnen, den Vorsitz des Investitionsbeirates im Moment der Bundesregierung innehat. Also alles tolle Persönlichkeiten, die uns in dem Programm stark voranbringen. Und ich glaube, dazu führen werden, dass dieses Programm auch in den nächsten Monaten und Jahren noch einiges an Dynamik entfalten wird.
Ja, also ich sag ja, mich hat es schon sehr beeindruckt, weil ich bin viel in Mentoring-Programmen unterwegs. Und was das Besondere ist, es ist eine, aus meiner Sicht, eine Kombination von Persönlichkeitsentwicklung und fachlicher Entwicklung. Und natürlich bekommen alle Mentees diese wunderbaren Kontakte, die ja Netzwerk ist ja das neue Vitamin B, also das neue Vitamin N ist das neue Vitamin B. Also das sind ja einmalige Kontakte, die man für sein Berufsleben bekommt und wo man dann auch sein eigenes Wirken in einen größeren Kontext stellen kann. Und was man vielleicht noch sagen sollte, es läuft über 2 Jahre. Also es ist schon ein relativ umfangreiches Programm und hat auch ja ganz klare Fixpunkte. Ja, also einen ganz klaren zeitlichen Ablauf, so dass sich auch alle darauf einstellen können. Und ich glaube, es bedarf ja nicht nur eines Commitments der Mentoren und Mentorinnen, sondern auch der Mentees. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, wie die Kolleginnen das alle in ihren, sie machen es ja, die Mentoren machen es ehrenamtlich, wie sie das in ihren Arbeitsalltag einbauen können. Und auch die Mentees sind ja nicht Frischlinge, sondern sind ja überwiegend schon in beruflichen Funktionen eingebunden, wie sie das damit vereinbaren? Was für ein Gefühl hast du nach den ersten Monaten?
Ja, also das Feedback, was wir aus den ersten 3 bis 4 Monaten der ersten Staffel haben, ist wirklich überwältigend positiv. Die Mentoren, wie du es angesprochen haben, machen das alles ehrenamtlich. Das heißt, neben ihrer durchaus herausfordernden Aufgabe als Vorstand oder Geschäftsführer, Geschäftsführerin, bringen sie das noch ihren Tagesablauf mit hinein und versuchen relativ effizient für ihre Mentees 1 bis 2 Mal im Monat zur Verfügung zu stehen und sie einfach auch zu beraten und ein Stück weit zu unterstützen bei ihren aktuellen Fragen rund um Karriereplanung oder auch was sie in ihrem aktuellen Job an Fragestellungen haben. Ich höre aber auch das Feedback sehr stark aus dem Mentorenkreis, dass das auch in die andere Richtung ganz stark geht. Also Mentoring ist in dem Sinne keine Einbahnstraße, sondern viele der Mentoren lernen auch wahnsinnig viel von ihren Mentees aktuell, was der Umgang mit neuen Technologien angeht, was sich gerade auch in dieser neuen Generation tut, sodass das wahnsinnig befruchtend ist, dass die Mentoren von ihren Mentees lernen, die Mentees natürlich wahnsinnig viel von ihren Mentoren die Türen öffnen, die Erfahrung weitergeben, sodass wir da wirklich eine wunderbare, gewinnbringende Tandemlösung im Moment sehen. Und zur konkreten Frage, wie schaffen das die Mentoren? Mit klarer Priorisierung. Also ich habe von einigen der Kollegen gehört, die gesagt haben, für mich ist das wirklich eine Herzensangelegenheit. Ich will 1 oder 2 jungen Menschen wirklich jetzt helfen, dass sie diesen Sprung schaffen auf C-Level. Und ich habe auch von einigen Kollegen gehört, die gesagt haben, ja, ich hätte früher mir selber genau ein solches Programm gewünscht. Und jetzt gibt es das und jetzt sehe ich es auch als meine Aufgabe, mich hier einzubringen, um einfach der nächsten Generation zu helfen.
Also genau das hätte ich auch gesagt. Also ne, ich habe 1990 im RWE angefangen und war die ersten 15 Jahre in der Stabsfunktion und bin dann in die Vorstandsfunktion gegangen. Ich hätte mir so ein Programm super gern gewünscht. Toll, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Und jetzt vielleicht kommen wir einmal zu unserem eigentlichen Thema des Podcasts Female Success, mehr Frauen in Führung und Verantwortung. Und wenn wir uns heute die Führung deutscher Stadtwerke angucken, ist das Bild oftmals sehr homogen, also sehr männlich geprägt, obwohl ich sagen muss, dass ich einen Fortschritt beobachte. Also es geht in die richtige Richtung, ja. Und du hast ja auch gesagt, das Programm habt ihr aufgesetzt, weil ihr glaubt, dass eine größere Diversität in der Führung wünschenswert wäre. Und bei dem CEO der Zukunft, bei dem Programm, habt ihr ja eine paritätische Besetzung von Mentees angestrebt. Und ich glaube, ihr habt es auch geschafft, nicht wahr?
Total. Also wir haben es zum einen auf der Mentorenseite ist es uns gelungen, schon über ein Drittel Mentorinnen mit zu integrieren. Fast, es geht sogar Richtung der Hälfte. Und auf der Mentee-Seite ist es sogar noch erfolgreicher. Also über 50% der Teilnehmer, Teilnehmerinnen sind weiblich. Und das war uns einfach auch total wichtig, genau diese Chance zu geben. Und wir haben aber festgestellt, wir mussten uns gar nicht sehr bemühen, irgendwelche Quoten einzuhalten. Wir hatten einfach auch unglaublich tolle Bewerbungen von Frauen, die man fairerweise vielleicht manchmal ein bisschen mehr anstupsen muss, weil meine Erfahrung aus dem Bewerbungsprozess ist auch, vielfach kamen Männer, die gesagt haben, hier bin ich, ich kann's, was kostet die Welt? Bei vielen der Bewerberinnen war eher die Frage, oh, traue ich mir das schon zu? Ist das der richtige Zeitpunkt? Also man musste da vielleicht einfach auch ein bisschen unterstützen und sagen, nein, trau dir das zu. Wenn man das aber macht, habe ich überhaupt keine Sorge, dass wir nicht ganz tolle Vorständinnen und Geschäftsführer in der nächsten Zeit bekommen, weil die sind da, die brauchen nur die richtige Förderung. Und genau das wollen wir natürlich mit dem Programm auch unterstützen.
Und dieser Dialog zwischen Kollegen und Kolleginnen ist ja gerade das, was uns, glaube ich, in diesem ganzen Thema voranbringt. Frauennetzwerke haben ihre Berechtigung, alles gut, aber die haben wir ja jetzt auch schon seit sehr vielen Jahren in sehr großem Maße. Ich glaube, dass der Dialog zwischen Mann und Frau, das Entwickeln eines gegenseitigen Verständnisses, das macht vielleicht den Unterschied. Insofern wirklich ganz toll, dass ihr das geschafft habt. Und ja, ist das jetzt ein Gebot der Fairness oder ist es deine Überzeugung, dass eine Energiewende ohne die massive Einbindung von Kolleginnen schlichtweg nicht zu gewinnen ist?
Ich habe es ja eben schon ein Stück weit anklingen lassen. Also es ist meine felsenfeste Überzeugung, dass die Energiewende gar nicht gelingen kann, wenn wir nicht diverser werden auf der Führungsebene. Da ist ein Thema, das natürlich nach vorne muss, das Thema Geschlechterparität oder Geschlechtergerechtigkeit, also mehr Frauen zu integrieren. Ich will es aber nicht dabei belassen. Also ich sehe es genauso auf der Ebene der Disziplinen, dass wir mehr unterschiedliche Sichtweisen hineinbekommen sollen und auch mehr Lebensbiografien. Also nicht nur der einstreamige Richter, also BWL und Juristen, die in diese Karriere gehen, sondern wir brauchen einfach mehr unterschiedliche Lebensläufe, mehr Hintergründe, um aus dieser Vielfalt auch zu lernen. Weil so große Themen wie angesprochen Energiewende, Wärmewende und auch die Mobilitätswende, das sind ja zum großen Teil auch Forschungsprojekte, die wir entwickeln. Und dazu brauchen wir alle Kompetenzen. Da können wir es uns überhaupt nicht leisten, auf gewisse Kompetenzen zu verzichten und hoch ausgebildete Frauen da nicht am Entscheidertisch dabei zu haben.
Ja, das ist, glaube ich, auch meine Überzeugung, dass die Fähigkeit, funktionsübergreifend zu arbeiten. Ja, also das heißt ja dann auch abteilungsübergreifend und mit den verschiedenen Ausbildungen zusammenzuarbeiten, dass das ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor ist. Und je früher die Führungskraft das lernt, umso erfolgreicher, glaube ich, ist sie. Ja. Und wie müssen wir denn die Erzählweise der Energiewirtschaft verändern, damit sich die junge Kollegin nicht nur mitgemeint, sondern als gestaltende Kraft angesprochen fühlt? Also ja. Männer, die auf Strommasten klettern im Employer Branding, sind da nicht so hilfreich.
Total. Ich glaube, wir müssen in der Kommunikation oder nicht mehr müssen, wir können und sollten in der Kommunikation noch deutlich besser werden. Mein Eindruck ist, dass in vielen Bereichen unserer Gesellschaft immer noch dieses Vorurteil herrscht, Stadtwerke und Energieversorger sind sehr, sehr konservativ und sie sind vor allem extrem technisch ausgerichtete Unternehmen. Also sie kümmern sich um Erzeugungsanlagen, um Masten und wenn man nicht Elektroingenieur ist, findet man da keinen Platz. Das ist aber völliger Quatsch. Also die Unternehmen haben sich extrem verändert. Es gibt hier unglaublich spannende Aufgaben in nahezu jeder Disziplin. und man arbeitet aber parallel an wirklich gesellschaftlich relevanten Themen und braucht in jeder der Disziplinen die besten Köpfe. Das haben wir aber noch viel zu wenig in unserer Außenkommunikation mit angebracht. Sei es unser Employer Branding, also unsere Arbeitgebermarke, sei es auch die Erzählung von unseren Tätigkeiten, die wir nach draußen bringen. Da können wir noch wahnsinnig viel machen. Und ich kann vielleicht auch noch ein Beispiel hier aus Lübeck zeigen oder bringen. Wir haben vor, ich glaube, 4 oder 5 Jahren ein Senior-Trainee-Programm implementiert, in dem wir vor allem auch Frauen nach einer Auszeit, also sei es einer familienbedingten Auszeit, Erziehung oder auch Betreuungszeit, den Wiedereinstieg ermöglicht haben. Meistens Akademikerinnen, die schon mehrere Jahre Berufserfahrung haben und hatten. Das war bei uns ein wahnsinniger Erfolg, weil wir da Personen, Frauen für uns gewonnen haben, die nie zu kommunalen Stadtwerken ansonsten gegangen wären. Nachdem die aber mal 1,5 Jahren bei uns reingeschnuppert haben, haben sie festgestellt, was man hier bewegen kann. Und mittlerweile sind fast alle hier bei uns in noch Positionen und die meisten auch in Leitungspositionen. Was will ich damit sagen? Ich glaube, wenn es uns gelingt, mehr transparent zu machen, was hier wirklich passiert und was man hier machen kann, dann glaube ich, werden wir gar kein großes Problem mehr haben, die richtigen Frauen für uns zu gewinnen. Weil auf der Seite Work-Life-Balance und Sozialleistungen waren wir als Stadtwerke und oder Energieversorger immer schon gut. Aber bei dem Thema agiles Arbeiten und moderne Arbeitsformen, da hatten wir Nachholbedarf. Das sind wir aber heute nicht mehr. Ich glaube, da geht es dann mehr um die Kommunikation.
Ja, und für die Kommunikation, da hast du ein schönes Stichwort genannt. Es kommt ja sehr stark auf die persönliche Kommunikation an. Und du hast heute auf LinkedIn einen Post gemacht, ganz ehrlich, wir werden immer noch unterschätzt. Ja, und da erzählst du, wie breit ein Stadtwerk, in wie vielen Feldern ein Stadtwerk tätig ist. Und da haben sich natürlich die ganzen Berufsbilder auch sehr stark verändert, sodass man nicht unbedingt die Elektroingenieurin sein muss, um einen Platz bei euch zu finden. Das sind sehr schöne Beispiele, ja. So, jetzt wird aber ja eine Geschäftsführung durch den Aufsichtsrat besetzt und der ist auch an vielen Stellen meist männlich besetzt. Und wie kriegt man das denn aufgebrochen, damit der Weg für mehr Frauen in der Geschäftsführung frei wird?
Ich glaube, was ich eben für das Thema Führungsebene gesagt habe, gilt für mich auch genauso für das Thema Geschäftsführung und Vorstand. Es muss überall das gleiche Verständnis entwickelt werden, dass Diversität kein Gebot der Fairness ist, sondern ein total relevanter, leistungsorientierter Faktor. Und dass es ohne mehr Diversität nicht gelingen wird, die Aufgaben zu meistern. Ich gebe fairerweise zu, dass es immer noch ein Unterschied ist, was ich so aus der Branche höre, was in Unternehmen passiert und das, was aus Gremien dann stattfindet. Manchmal sind Gremien vielleicht noch ein bisschen zeitlich hintendran, was dieser Erkenntnisgewinn angeht. Aber genau deswegen müssen wir, glaube ich, wahnsinnig viel kommunizieren und auch im zweiten Schritt die positiven Beispiele herausstellen. Ich habe im Rahmen des CEO der Zukunftsprogramm jetzt auch nochmal einige Kolleginnen besser kennengelernt, die in Vorstand und Geschäftsführerfunktion ja sind, die einen unfassbar tollen Job machen und als Role Model für viele andere auch gelten können, die bisher aber auch noch relativ leise waren. Also die männlichen Kollegen waren oftmals lauter in der Außenkommunikation, die Frauen eher ein bisschen zurückhaltender. Das sollten sie aber aus meiner Sicht nicht sein, weil diese Role Models sind natürlich unglaublich wichtig, um jungen Frauen auch zu zeigen, wie so ein Weg aussehen kann. Und dann, glaube ich, werden auch so Gremien kein Hindernis mehr sein in absehbarer Zukunft.
Ja, also ich höre schon und merke schon, wir haben mit dir, Jens, einen tollen Unterstützer für mehr Frauen in Führung und Verantwortung in der Energiewirtschaft, aber auch im Allgemeinen. Ganz herzlichen Dank erstmal an dieser Stelle dafür, dass du dich dafür auch so einsetzt. Ja, und wir haben jetzt über große Strategien, Fachbücher und den notwendigen Kulturwandel gesprochen. Bei all diesen Baustellen braucht es ja einen langen Atem. Aber ich glaube, du hast den und wirst da auch nicht locker lassen und immer weiter dich mit Herzblut und Leidenschaft einsetzen. Wenn wir jetzt mal auf das Jahr 2030 blicken würden, was wäre dein persönlicher Fixstern, der dich dazu motiviert, auch jeden Tag weiterzumachen? Und was für Ziele bis 2030 hättest du?
Ich kann für mich persönlich sagen, mir macht es wirklich jeden Tag Spaß, an diesen großen Themen zu arbeiten. Die drei großen Wendethemen habe ich ja schon angesprochen. Aber das nicht nur in Theorie zu machen, sondern bei einem Stadtwerk vor Ort wirklich zu sehen, was jedes Projekt ausmacht, wie jeder Schritt besser wird und auch dieses direkte Feedback zu bekommen von den Bürgern der Stadt. Das Stadtwerk schafft es, wirklich das Leben besser zu machen. Das finde ich ist unglaublich motivierend. Wenn ich auf 2030 schaue, dann wäre das klare Ziel, dass wir im Bereich des Umbau unseres Energie- und Wärmesystems einen ganz, ganz großen Schritt vorangekommen sind. Die Weichen dazu haben wir schon gestellt, aber bis dahin ist noch einiges zu tun. Und mein großes Ziel wäre, dass diesen Transformationsprozess der Stadtwerke hier in Lübeck, den wir eingeleitet haben, dass wir den bis 2030 so weitergeführt haben. Weg von einem eher konservativen, verwaltenden, von einer konservativ verwaltenden Organisationseinheit hin zu einer agilen Unternehmensstruktur, die mit wahnsinnig viel Leidenschaft und Motivation, aber gleichzeitig einer hohen Professionalität diese Wendethemen angeht. Und wenn uns das gelingt, dann wäre ich schon sehr froh. Und wenn gleichzeitig so Themen wie Sie oder Zukunft und die anderen Projekte, die wir rechts und links aufgebaut haben, mit der gleichen Intensität weitergeht, da wäre ich noch glücklicher. Und dann könnte ich mir fast nichts Besseres vorstellen.
Ja, ganz lieben Dank, Jens, für diese Einblicke in die Maschinenräume der Transformation. Davon haben wir heute einiges gelernt und dass eben digitale Daseinsvorsorge weit mehr ist als der Breitbandkabelausbau. Und ja, du hast uns auch überzeugt, dass der CEO der Zukunft kein einsamer Wolf ist, sondern jemand, der Resonanzräume schafft. Und dass diese Räume im Jahr 2026 nur dann stabil sind, wenn sie divers und mutig besetzt werden. Ganz, ganz lieben Dank für diese klaren Worte und die Einblicke in deine Arbeit in Lübeck und darüber hinaus. Ja, liebe Zuhörer, wenn Sie mehr über die Aspekte der Führung oder der Digitalisierung in der kommunalen Energiewirtschaft erfahren wollen, werfen Sie unbedingt einen Blick in die Shownotes. Dort werden wir die Links zu den angesprochenen Büchern und auch zu dem Programm der Zukunft aufnehmen. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie energiegeladen. Bis zum nächsten Mal. Danke.
Vielen Dank.
Tschüss, Jens.
Tschüss, Paris.